Herzlich willkommen zur Episode 48. Heute haben wir das fabelhafte Trio mitgebracht. Gleich drei Bücher im Gepäck von Mäusen, Pinguinen und Erdmännchen. Und ich sag schon mal Hallo zu meinem Leseoptimisten-Gast, dem Karl-Heinz Siekert. Grüß dich, Karl-Heinz.
Ja, servus, Angela. Dankeschön für die Einladung.
Ja, sehr schön. Wir sind ja schon versierte Podcaster gemeinsam. Einmal bei dir, du hast auch einen tollen Podcast, Business. Und bei mir warst du auch schon. Und du hast mir wieder mal ein Buch vorgeschlagen, das Pinguin-Prinzip. Und ja, da dachte ich mir dann, da gibt's doch noch mehr außer Pinguinen und habe mich an die Mäuse erinnert. Und so sind wir drauf gekommen, einfach mal zu gucken, gleich drei schöne Bücher uns anzuschauen. Wie bist du denn aufs Pinguin-Prinzip gekommen?
Wow, das kann ich gar nicht mehr genau sagen, weil es ist ein Buch, das sich schon sehr lange in meinem Regal befindet und wo ich immer wieder reinschaue, weil es einfach so, ich denke mal, wenn man sich mit Weiterbildung beschäftigt und in Organisationen mit Veränderungen zu tun hat, dann kriegt man das irgendwann, wahrscheinlich habe ich es in einem Workshop von einem Trainer empfohlen bekommen, ganz sicher sogar. Und das habe ich schon ganz lange in meinem Regal und das zweite Buch, die Mäuse-Strategie Detto.
Ja, genau. Vielleicht vorweg, was haben die drei Bücher gemeinsam, was unterscheidet sie? Und dann schauen wir uns die drei Bücher nochmal einzeln an. Für mich, also große Überschrift bei allen drei Büchern lautet Veränderung, Change Management.
Exakt, ja.
Und als ich dann die drei, also die Mäuse-Strategie ist ja von 98. Ich habe nochmal geguckt, ja, wann da immer Ersterscheinung war. 98, die Pinguine 2006 und die Erdmännchen 2016. Und für mich war jetzt mal so der große Unterschied, die Ausrichtung bei den Mäusen ist es eher das Persönliche, also wie kann ich mich als Einzelner verändern. Bei den Pinguinen ist es das Unternehmen, mal als losgelöst als ich, und bei den Erdmännchen ist dann die Unterscheidung Konzern und Start-up. Also wie die miteinander sich verknüpfen können. Wie hast du es beim Lesen so empfunden?
Ja, also das ist sicher ein richtiger Blickpunkt. Bei der Mäusestrategie hat man ja sehr schön herausgearbeitet, da gibt es ja ein Zwergenmenschenpärchen und ein Mäusepärchen. Da geht es eben darum, wie die beiden mit dieser plötzlichen Veränderung, dass das Käselager plötzlich leer ist und an das sie gewohnt sind, wie die umgehen. Da sieht man eben, wie die beiden völlig unterschiedlich reagieren. Beim Pinguin-Prinzip geht es eigentlich aus meiner Sicht um eine wirklich große Veränderung, weil plötzlich kommt jemand drauf aus diesen Pinguinschwaben, dass der Eisberg zu zerbrechen droht, wo sie drauf leben. Und bei den Erdmännchen geht es auch darum, dass er größere, ich glaube, das sind ja 150 Tiere mittlerweile, die also sehr gut organisiert leben und die letztlich dann auch eine plötzliche Veränderung wahrnehmen, weil das Klima sich verändert, auch ein kleiner Seitenhieb vielleicht an die Klimaerwärmung, aber vor allem tauchen eben Fressfeinde immer verstärkt auf, weil scheinbar die Nahrung knapp wird. Und da steht diese Organisation dann plötzlich vor dem Thema, wie gehen wir damit um?
Ja, genau. Also ich habe das dann unter diesem Blickwinkel des Jahrzehnts mir nochmal angeguckt. Das fand ich schon bemerkenswert, weil tatsächlich, also 98, als er das geschrieben hat, der Spencer Johnson, da gab es noch keinen Fachkräftemangel. Das merkt man eindeutig, so nach dem Motto, du lieber Mitarbeiter bist für dein Fortkommen selber verantwortlich und musst dich umschauen, dass du den Platz in dem richtigen Unternehmen findest. Also das war so dieses, der Einzelne muss gucken, wo er bleibt, und wenn in deiner Firma es eine Veränderung gibt und da hast du keinen Platz mehr, dann such dir was Neues. Das fand ich irgendwie sehr schön. Und bei den Pinguinen ist es eben wirklich so dieses, eine Veränderung einzelne Firmen durch Veränderungen von außen beeinflusst werden. Und 2016, da gab es ja schon das ganze Thema Disruption und so weiter, und die kleinen agilen Unternehmen überholen die großen Tanker, und genau das wird da super gut abgebildet. Also ich finde es wirklich auch so ein Jahrzehnteblick.
Ja, eindeutig. Also die Disruption, und vielleicht auch, wenn man sich anschaut, das ganze Thema VUCA World ist ja auch nur ein paar Jahre alt. Also das ist wirklich ja da geprägt von diesen, oder das hat den Einfluss sicherlich auf dieses Erdbändchen-Prinzip ganz groß gemacht, ja.
Ja, also, kannst du dich noch erinnern, wann du die Mäuse-Strategie gelesen hast, das erste Mal?
Also ich bin mir sicher, das ist mehr als 15 Jahre her, ganz sicher. Also ich habe das, immer wenn ich auf ein Buch stoße, und das war sicherlich in einer Weiterbildungsveranstaltung, wo dann der entsprechende Trainer das irgendwo empfohlen hat als Bücherliste, Und das ist ja auch letztlich, es ist leicht zum Lesen, also für, auch wenn man mit jetzt Veränderungsmanagement nichts zu tun hat, auch in der Beratung nichts zu tun hat oder was immer, das ist, glaube ich, für jeden einfach sehr, sehr plakativ rausgearbeitet. Und Fabeln sind ja, es ist für mich ein bisschen ein Vergleich mit Märchen, weil in den Märchen ist ja auch eine ganz, ganz klare Botschaft dahinter oder mehrere Botschaften dahinter, ob das die Werte sind oder die Gefahren oder was immer. Und die Fabeln sind, glaube ich, deswegen in Summe super, weil du damit auch mehr Leute erreichst als nur die Spezialisten, die so vielleicht über Veränderungen nachdenken und die ganz plakativ zeigen, was so im Leben passiert. Und du hast dann so Aha-Momente, sagst du, ja, genau, das habe ich dort beobachtet. Da ist in der ehemaligen Firma war das. Und das ist zum Beispiel, denke ich, für so etwas komplexere Geschichten, also eine komplexere Thematik, die man vermitteln möchte, ist da eine Fabel wirklich traumhaft schön. Also und die Mäusestrategie hat mir damals vor sicher fast 20 Jahren auch in vielen Bereichen die Augen geöffnet, dass eben nicht alles so automatisch bleiben muss, wie es ist.
Ja, nee, also ich kann sogar genau sagen, wann ich sie gelesen habe. Ich habe nämlich eine Geschichte dazu. Ich habe sie im Juli 1999 gelesen.
Wow, also ganz
Weil,
aktuell.
ja, wirklich relativ frisch auf Englisch damals. Und weil ich so begeistert war von der Geschichte, habe ich damals einen deutschen Verlag angeschrieben und habe gesagt, bitte, dieses Buch müsst ihr unbedingt übersetzen. Das ist der Hammer. Und der Verlag hat mir zurückgeschrieben, ich habe sogar das Original gefunden. Also sie haben geschrieben, nein, sie glauben da nicht an den Erfolg. Und im November 2000 hat mir der Verlagsleiter einen Brief geschrieben, hätten wir doch auf Sie gehört. Jetzt ist die vierte Auflage bei einem anderen Verlag durch. Und er hat mir den Satz, der Lorbeerkranz Ihrer Weitsicht, also den hat er mir verliehen.
Oh,
Und da
ah,
wusste ich aber,
ein großes
okay.
Chapeau, Angela. Du
Aber
warst zum
wirklich, aber
damaligen
da wusste
Zeitpunkt gesegnet.
ich, genau, und das hat er mir zurückgeschrieben. Ich schicke dir diesen Brief nachher. Ich will jetzt nur nicht den Verlag dazu sagen, aber das fand ich so klasse. Ich war damals schon Leseoptimistin offensichtlich. Aber was mich wirklich an dem Buch damals so fasziniert hat, ist ja der Held der Geschichte, ist ja der Haw. Also es gibt, die Namen sind ja schon so süß. Im Englischen Sniff and Scurry, zwei Mäuse, der eine schnüffelt, der andere wuselt. Die nehmen das Leben so locker. Und das habe ich mir mitgenommen. Also dieses Bild hat sich in meinem Kopf so verankert. Die Turnschuhe immer über den Hals.
Ja, immer, immer bereit. Also immer bereit
Immer bereit.
wegzulaufen, wenn es notwendig ist oder so, ja.
Genau. Also dieses, selbst wenn man auf dem, also die sind ja alle in diesem Labyrinth und selbst wenn man auf den riesengroßen Käsehaufen trifft, bleib trotzdem wach und aufmerksam, lauf immer wieder durchs Labyrinth, probier was Neues aus, geh zurück und dann vergnüg dich natürlich an dem großen Haufen. Aber wenn er mal nicht mehr da ist, stört's dich nicht. Und dieses Bild mit immer die Turnschuhe fand ich großartig. Dann gibt es ja die zwei Little Men, also diese kleinen
Ja,
Menschen, die
die kleinen Menschen,
Minimenschen, ja. Und das ist dann Knobel und Grübel. Allein die
ja.
Namen schon. Haw and Hem. Und der Held für mich ist tatsächlich der Knobel, weil der erstmal Angst hat, weil er sich nicht raustraut. Und dann aber, als er eben merkt, es hilft einfach nichts. Ich muss diese Angst jetzt überwinden, weil sonst verhungere ich hier. Und dann auch seine wunderbaren Wandsprüche im Buch,
Ja, genau.
die dann diesen
Ja.
Veränderungsprozess zeigen.
Ja, da schreibt er dann, wer die Angst hinter sich lässt, findet neue Wege oder so ähnlich. Ja, das ist so wirklich und
Genau.
so plakativ, weil und das, wie die beiden reagieren, ist schon total interessant, weil der eine verfällt so oder mehr in dieses, irgendjemand muss schuld sein und irgendjemand hat uns den Käse geraubt und warum bringt uns da nicht, wo ist der Käse und eigentlich steht uns der Käse zu. Weil sie sind natürlich im Laufe der Zeit auch sehr bequem geworden, weil sie überrissen haben, sie brauchen eigentlich nicht viel tun dafür. Und der Zweite nach einer Schockstarre überwindet sich dann und beginnt eben wirklich zu suchen. Und dann schreibt er auch da auch zur Orientierung vielleicht für den anderen, weil er hofft, dass der dann vielleicht irgendwo nachkommt, eben diese ganzen Sprüche an die Wand. Und das war auch jeder Spruch für sich ist ein weiser Sager.
Mein Lieblings, ich bin ja dann auch noch Fragefan, die schönste Frage, die dann da drin steht, ist, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?
Also das ist eine großartige Coaching-Frage, nämlich wo du oft dann wenn Fragen so aufgebaut sind, kann man eigentlich das Hindernis rausnehmen, das an einem Denken hindert. Und das ist insofern eine große Frage, weil er damit auch zeigt, natürlich hat er Angst, weil das ist eine große Veränderung, plötzlich ist kein Essen mehr da. am dritten, vierten Tag nagt der Hunger schon und so weiter. Und irgendwann sagt er sich, okay, wenn ich keine Angst hätte, würde ich jetzt sofort auf die Suche gehen und mir ein neues Lager suchen. Ja, weil irgendwo gibt es wahrscheinlich einen Käse, anstatt darauf zu hoffen, dass uns irgendwie der Käse vom Himmel regnet. Ja. Und insofern, also das ist eine großartige Frage, die man sich im Leben oft stellen kann. Ja. Ich verwende es zum Beispiel in meiner Arbeit oft, wenn es dem Kunden darum geht, naja, das würde ich gerne tun, aber ich kann es mir nicht leisten. Was würdest du tun, wenn du das leisten könntest? Wenn es alles kein Thema wäre, dann würde ich sofort da reinstoßen. Ja. Und diese Antworten kommen dann so, und das sind dann meistens genau die tiefe Wahrheit, die im Kern drinnen ist. Aber eindeutig eine ganz großartige Frage.
Und sehr schön ist es natürlich, und deswegen liebe ich auch diese Fabeln, weil sich das auch viel mehr verinnerlicht, weil du auch dann schmunzeln kannst über deine Sorgen und Ängste. Und diese Analogie halt mit dem Käse passt natürlich auch so gut. Also es geht ja alles immer um dieses Labyrinth und ist der Käse da oder nicht und wo ist er gerade? Warte mal, das ist dann im Englischen. Also irgendwann, man muss halt genauer hingucken, also immer wieder, weil irgendwann fängt der Käse auch zu stinken an und das merkst
Ja. Ja, also das ist etwas, wo er dann eben auf der Suche ist und da hat er dann so den Moment, wo sie denkt, in Wirklichkeit hätten wir die Zeichen erkennen können. Der Käse ist schon ein bisschen alt geworden, er war nicht mehr so gut und es gab einen Zeitpunkt, wo das Lager kleiner wurde und sie haben auch nicht darauf reagiert. Und das merkt, und das schreibt er dann auch an die Wand, ja, achte auf Zeichen der Veränderung oder so ähnlich, achte darauf, wenn das Lager kleiner wird, weil dann kann man mit gesättigtem Bauch sich leicht auf die Suche machen und noch von der Reserve leben. Und diese Anzeichen, muss man sagen, gibt es ja sehr oft in unserer Umwelt, in der Firma und so weiter. Und weil in einer Firma, wo plötzlich Fluktuation auftritt, ist ja das nicht so, dass das ein Mitarbeiter in 2 Jahren geht, sondern plötzlich sind nach 6, 9 Monaten ein ganz großer Personalwechsel da. Und dann kann man schon sich die Frage stellen, wo kommt denn das jetzt plötzlich her und was ist jetzt anders? Solche Anzeichen, auf die zu achten, das hat eben dieser kluge Zwergenmensch rausgearbeitet, ja.
Was aber, also daran habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnert und jetzt erst beim Neulesen ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Es gibt ja eine Geschichte drumherum und die macht es ja nochmal besonders. Im Unterschied zu den anderen beiden Büchern, finde ich, da lohnt sich das ganze Buch zu lesen, weil es beginnt ja damit mit einem Klassentreffen nach, ich weiß nicht, 10 Jahren. Ne? Wo der eine eben sagt, wie geht's euch und was treibt ihr? Und alle sagen, natürlich, es geht uns super und das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und er sagt, naja, aber wenn wir mal zurückblicken, hätten wir gedacht, dass die letzten 10 Jahre so verlaufen, wie sie verlaufen sind. Und alle sagen, nee, hätten wir nicht. Also es tut sich ja ganz viel, es hat sich ganz viel verändert. Und dann erzählt er denen die Geschichte von den Mäusen und den kleinen Menschen. Und danach treffen sie sich nochmal und reflektieren jetzt genau diese Fabel auf ihre individuellen Situationen. Und erstens, Angela ist die Moderatorin, fand ich natürlich klasse.
Eindeutig, also gute Wahl.
Aber da wird das nochmal so wirklich toll auf die individuellen menschlichen Situationen übertragen und sie sagen eben auch alle, also der Held ist dieser kleine Mensch, der eben lernt, seine Angst zu überwinden.
Ja,
Und
ja.
das kommt da nochmal so gut rüber. Also das wirklich, ich habe mich an das Drumherum nicht mehr erinnert. Und jetzt beim Wiederlesen dachte ich
Ja,
mir, das macht
oh ja.
eigentlich das Geniale aus.
Du hast recht. Also interessanterweise, jetzt wo du es ansprichst, ich habe das gar nicht beim Blick gehabt, aber es ist so, dass natürlich dieses, so wie du sagst, am Anfang Klassentreffen, alles präsentieren sich, dass alles super läuft. Und in Wirklichkeit ist dann danach bei dem Klassentreffen, sieht man, wie die einzelnen Personen durch diese Geschichte so inspiriert sind, dass sie danach sagen, na ja, und in Wirklichkeit ist bei mir das und das passiert und das war ein Tiefschlag und ich habe ihn so gemeistert. Das heißt, die haben also durch diese Geschichte, die ja sehr plakativ zeigt, wie man das Veränderungen passieren, haben die begonnen, über sich selbst zu reflektieren und ihre eigenen Erfahrungen auszutauschen, was natürlich vorher bei dem Thema, wie alles ist super, alles geht gut und so weiter, gar nicht passiert ist. Also da war es noch oberflächlich.
Und das ist auch das Schöne an so einer Geschichte. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Teamsitzung, wenn man über Veränderungen sprechen will mit Mitarbeitern oder mit anderen Menschen, dass das natürlich auch hilft, sich zu öffnen. Weil die fragen sich dann ja auch, na ja, bist du eher der Scurry oder der Sniff oder bist du eher der Hem oder der Haw? Und also jeder hat ja von jedem Anteile. Und dann tauschen sie sich eben drüber aus und lachen auch drüber und sagen, ja, also wenn ich mir da angucke, ja, ich bin auch manchmal wieder, ich grübel auch manchmal zu viel und traue mich nicht raus aus meinem Loch, aber wenn ich dann so lustige Sprüche eben lese, was wieder eine Old beliefs do not lead you to new cheese. Ja, genau, okay.
Und was mir auch ein, weil du das mit den, das ist ein Spitzenspruch, was mir auch gefällt, ist der eine, wo er sagt, genieße die Veränderung, koste das Abenteuer aus. Es geht darum, diese Veränderung zu meistern, unterwegs zu sein, um eben zu neuen Ufern aufzubrechen, ja, und nicht in der Agonie hängen zu bleiben und zu sagen, Gottes Willen, wie konnte mir das passieren?
Ja, genau. Und abschließend jetzt zu den Mäusen, da können wir ja zu den Pinguinen übergehen. Ich war auch dann total verblüfft, und zwar in irgendeinem meiner anderen Bücher, die ich hier auch besprochen habe, habe ich was gelesen, und jetzt weiß ich, das kommt aus dem Mäusebuch, weil das ist garantiert später. Und zwar, wo die sich diese Klassenkameraden unterhalten, fragt Angela die anderen: Hebt doch mal bitte die Hand, wer von euch hat, wie viele haben Angst vor Veränderungen? Wer hat Angst vor Veränderungen? Keiner hebt die Hand, ne? Weil, ja, ich nicht. Und dann die zweite Frage, aber die ist klasse. Die zweite Frage lautet dann: Naja, wie viele von euch denken, dass hier im Raum andere Menschen sind, die Angst vor Veränderungen haben?
Zeig
Alle heben die Hand.
natürlich
Und sich das bewusst zu machen: Ja, klar, es ist normal, dass wir Angst haben. Das
genau.
ist nichts, was uns erstmal spontan Hurra schreien lässt. Fand ich nochmal schön, dass das quasi, dass ich hier den Ursprung gefunden habe, der in einem anderen Buch auch vorkommt.
Und das ist auch manchmal sind Bilder, das setze ich auch sehr gerne ein, weil Vergleiche mit anderen oder vielleicht bei ein paar anderen Situationen den Leuten viel einfacher gelingt, das zu identifizieren, weil man an sich selbst das ja fast verleugnet oder nicht so zugeben will. Ja, so ein bisschen wie das umgekehrte Floriane-Prinzip. Na, dort brennt es, bei mir brennt es ja nicht. Ja.
Und da können wir jetzt ja vielleicht noch ein Geheimnis unserer Beratungstätigkeit verraten. Zumindest ist es eines meiner bestgehütetsten Geheimnisse. Also jetzt gut zuhören.
Dann erzähl mir
Und
das. Bitte hören Sie meine ganzen
verrate
Bücher.
ich nur dir, nämlich, wenn ich Ideen habe für jemanden, die Veränderungen beinhalten, also wo ich mir denke: Mensch, du solltest mal besser das oder jenes machen, sage ich nie: Du, ich glaube, du solltest dieses oder jenes machen, sondern ich sage immer: Du, ich habe von einer anderen Firma gehört, die haben das ausprobiert, da hat es funktioniert. Und dann sagen die mir: Wirklich?
Ja. Naja, weil dieser Vergleich natürlich neugierig macht und umgekehrt, wenn du das praktisch als Ratschlag gibst, ja, dann verfallen wir Menschen halt sehr leicht in den Modus, na, das betrifft mich ja gar nicht und so war es noch nie und so weiter. Also auch Stories, die ich aus meinem Leben kenne oder wo ich Angestellter, leitender Angestellter war, wo dann plötzlich so Sachen auftauchen wie, du bist so verantwortlich und damals war ich in einer Rolle, wo ich für Veränderungsprojekte zuständig war. Und dann hörst du vom Eigentümer, das passt nicht zu uns. Also bei uns ist das ganz anders. Und
Ja,
das ist
genau,
dann
das
zum
war das.
Beispiel übrigens so ein plakatives, dann steht die Neugier, ah, die haben das geschafft, wie haben die das geschafft, wie schaut das aus? Ich werde dieses Geheimnis sofort umsetzen und es niemandem weiterzählen.
Sehr, danke dir. Wir schneiden sie raus.
Genau, naja, ja, unbedingt, weil sonst wären wir ja, sonst wären wir ja auch noch kopiert. Aber
Ja, da.
das ist durchaus umsetzbar, ja, und sehr empfehlenswert.
Ja, genau. Okay, also von den Mäusen jetzt zu den Pinguinen. Und der Titel lautet ja Our Iceberg is Melting, wobei man dazu
Ja.
sagen muss, es hat jetzt nichts mit der Klimakrise zu tun. Ich weiß auch nicht, ob es unter dem Aspekt geschrieben wurde, aber man kann es sehr gut auch übertragen, muss man ja leider
Ja.
auch dazu sagen.
Ja.
Aber vom Grundgedanken her ist es eben, wenn Veränderungen von außen, sage ich, deine Existenz bedrohende Krisen. Wie verhältst du dich? Wie entwickelt sich das? Und das ist auch wieder mit einer super schönen Geschichte eben erzählt. Da gibt es den kleinen Fred, das ist
Genau.
so quasi der Mitarbeiter, der ist der Erste, der es entdeckt. Der sieht:
Ja, der
Ui,
ist
der Eisberg
neugierig,
schmilzt.
ist aufmerksam, beobachtet viel, schreibt viel mit. Ja. Hat aber eigentlich
Genau.
keine Rolle, an Sie, also keine Führungsrolle oder so, also einfach ein Mitarbeiter, sagen wir mal so, ein
Ja, genau,
Mitpinguin.
aber ein Mitpinguin auch sehr schön. Genau, und der entdeckt es, und irgendwann fasst er sich eben ein Herz und geht zu Alice, die ist in der Führungsrolle, allerdings eine, sag mal, Junior-Chefin, wenn du so willst.
Ja.
Ne? Und die ist aber sehr engagiert und sehr interessiert, die ist sehr mitarbeiterorientiert, also die hört zu, die nimmt sich Zeit für die Menschen und lässt sich dann auch überzeugen, dass da was dran ist. Und dann kommen sie vor den, was, vor den großen ältesten Pinguinrat. Also die Bilder sind so schön. Man sieht,
Da
ist auch
ist
schön
der,
gemalt, ne?
ja auch
Genau.
wirklich großartige Karikaturen drinnen. Also diese Bilder, die du da gemalt hast, oh, super. Also sehr einprägsam.
Ja, genau, wie sie dann alle dastehen und dann wird dieser Fred zwar gehört, aber natürlich, also ein Blödsinn und noch nie gab es das und das ist ja völlig nein und diese
Gibt
Ablehnungshaltung und dann
sogar,
gibt
da
es ja
gibt
noch.
es sogar einen, der heißt
Ja,
No-No.
genau. Wir leben hier schon immer so glücklich, das wird auch weiter so sein, also das
Ja.
kann gar nicht. Und sie können aber den Senior-Chef, den Luis, tatsächlich auch auf ihre Seite beginnen und so beginnt dann quasi der Transformationsprozess, wo sie sich dann in so einer Leitungsgruppe eben zusammensetzen mit Buddy. Buddy ist für mich die PR-Abteilung, der
Ja,
nee, auf
genau.
keinen Fall Verantwortung, aber ist immer bester Laune und der Kommunikator. Und dann gibt es noch den Professor, also die Forschungsabteilung und die
Ja, und
lösen
das,
das Problem.
genau, und das Team ist ja auch, muss man sagen, das ist schön plakativ zusammengestellt mit unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Stärken. Denke ich, was jedem Team ja auch gut tut, weil oft in der Praxis ist so, dass Teams eben zu einseitig aufgestellt sind oder dass irgendeine wichtige Eigenschaft in dem Team gar nicht vertreten ist. Und dann sind sie natürlich, dann produzieren sie sehr Ähnliches von dem, was eh schon da ist. Und dann kommt oft der Eindruck, sagen wir, jetzt haben wir extra ein Projektteam und da kommt nichts raus. Also es ist sehr von den Persönlichkeiten und von den Eigenschaften her gut aufgestellt, dass sie wirklich sehr breit die Perspektiven haben. Ja? Und was ich glaube, was wichtig ist, das ist, glaube ich, auch eine Erfahrung, dass eben der Luis als Oberster, dass der praktisch dieser Machtpromoter ist, der dieses Team ins Leben ruft und das auch unterstützt. Weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, wenn die oberste Ebene dagegen wäre oder es nicht unterstützen würde, dann hängen so Teams meistens in der Luft. Und da ist es sehr schön rausgearbeitet, wie das eben sein soll, damit eben auch die oberste Ebene tatsächlich eingebunden ist.
Und was in dem Buch gut ausgearbeitet ist und übrigens identisch dann bei den Erdmännchen auch, also diese 8 Schritte einer erfolgreichen Veränderung.
Das hat sich
Und
nicht
anhand
wesentlich verändert, glaube ich, ja. Da gibt es keinen
gar nicht.
großen, einen Change in der Veränderungsstrategie gibt es da, glaube ich, nicht, ja.
Nee, genau. Und zwar bei den Pinguinen im Anhang quasi werden diese 8 Schritte schriftlich
Genau.
abgearbeitet nochmal, also theoretisch. Und bei den Erdmännchen ist es dann so, werden auch genau diese 8 Schritte nochmal in so einem Diagrammkreis gezeigt und abgearbeitet. Und ich finde es aber von dem Zusammenschluss Geschichte und Veränderungsschritte im Pinguinbuch gelungener.
Ja, weil klarer herausgearbeitet, ja.
Ja, bei den Erdmännchen geht es so ein bisschen in eher so Management-Theorie unter. Aber was ich gut finde, und das ist vielleicht das, wie man das Buch nochmal lesen kann für sich selber mit diesen Veränderungsschritten, dass sie eben so Vorbereitungen treffen. Damit beginnt es ja immer. Also das Gefühl der Dringlichkeit wecken, das fand ich eigentlich wichtig. Warum müssen wir uns jetzt verändern? Das geht ja oft unter, wenn wir, also ich berate ja Kanzleien, die so im Digitalisierungsprozess sind, ne? Das ist ja das Thema heutzutage, nicht mehr ganz so, aber war ja. Und da
Oh
fehlt
ja, das ist ein
schon noch,
ganz großes
oder?
Thema. Natürlich, natürlich.
Ja. Wobei das Gefühl der Dringlichkeit, das ist da, das spüren Sie alle. Also als wir vor der Pandemie da Beratungen gemacht haben, da war noch nichts zu spüren von. Da musste man das
Genau.
erst erzeugen. Insofern. Dann eben dieses Leitungsteam, wo wir gerade drüber geredet haben. Das wirklich verschiedene Stärken. Und dann der dritte Punkt, der auch bei den Pinguinen sehr schön rüberkommt, ist, dass man diese Zielvorstellung, also wo wollen wir hin, schön gezeigt wird.
Eindeutig, also das nennen sie ja unter Ziel und Strategie und der Punkt ist ja da gibt es eine sehr schöne Geschichte, wo die auf der einen Seite nicht genau wissen, was unternehmen sollen und dann treffen die Projektmitglieder treffen dann eigentlich auf eine Seemöwe, die ihnen erzählt, dass sie als Kundschafter unterwegs ist, ja, und dann das erste Mal die Idee auftaucht, na, könnten wir auch anders leben oder ist das Leben eines Pinguins an die Eisscholle gebunden, ja, und diese Frage, diese grundsätzliche Entscheidung einmal zu treffen, könnten wir uns das auch anders vorstellen. Das war, glaube ich, wichtig, um das auch dann weiterzutreiben. Aber ganz am Anfang natürlich die Dringlichkeit, gar keine Frage. Und dann eine Strategie auszuarbeiten, damit es jetzt nicht wieder untergeht. Ja, weil die Skeptiker hat es ja noch nie mehr gegeben. Genug. Es hat zwar schon glaube ein Drittel ungefähr hat abgestimmt, dass das ein Thema ist. Aber es hat noch viele Unentschlossene gegeben. Und da muss man eben dann dranbleiben. Ja.
Ja, und da fand ich das gerade sehr schön, dass nochmal aufgezeigt wurde, so wie du auch gerade gesagt hast, was ist eigentlich die Grundlage unserer Kolonie? Also welche Werte verbinden uns und braucht es dafür genau diese Scholle oder geht es nicht woanders? Und das ist ein
Ja,
schöner Gedanke, dass man
genau,
sich über
ja.
seine Werte nochmal bewusst wird, jetzt um es aufs Unternehmen zu übertragen und dann zu sagen, okay, diese Werte sind das Entscheidende und darauf aufbauend kann ich dann neue Wege finden, die
Genau.
aber die Werte nicht verletzen. Das ist
Ja.
ein guter Gedanke.
Das ist natürlich eine sehr schöne Analogie in die Wirtschaft, weil wenn du heute zum Beispiel, es gibt ja ganz viele Handelsplattformen oder Online-Shops, die entstanden sind, die es früher in der Form nicht gegeben hätte. Und manche sind nur mehr online verfügbar und haben aber noch vor 10 Jahren einzelne Filialen gehabt, wo die Leute persönlich hin mussten. Und da ist auch das Thema nicht, wenn ich jetzt einen Kundenservice biete, ein gutes Produkt habe, brauche ich dafür ein einzelnes Geschäft. Also das ist so wäre der Vergleich dazu, die Analogie.
Ja, das passt aber gut. Sehr gut getroffen. Also ist die Scholle ist quasi das Einzelhandelsgeschäft und ich kann auch wechseln auf eine andere Scholle und das ist dann der Online-Shop. Ja, das
Ja,
ist gut.
wir nennen das also gut, könnten wir nicht als Nomadenschwarm leben, ja, und nicht
Ja.
festgesetzt an dieser Ding. Und was mir da gefällt, ist eigentlich da, wo sie dann auch sehr stark, also das ist ja dann die Kommunikationsgeschichte, und da merken sie, sie brauchen einfach noch mehr Unterstützung. Und dann gewinnen die jungen Pinguine und erzählen eine Heldenstory. Ja, und wer ein Kundschafter ist, ist ein Held. Dann kriegen sie auch so, wenn sie das erreicht haben, ihre Hero-Medaillen. Und da stürzen sie sich in die Fluten und schwärmen immer aus, um nur zu schauen, wo gibt es eine Eisscholle, die ähnlich ein Eisberg, der passen würde. Und auch da gibt es wieder diese No-Nos, die sagen, um Gottes Willen, die werden alle sterben und da gibt es tödliche Strömungen. Und wie die alle zurückkommen, es wird niemand verloren, Gott sei Dank von den Jungen, die sind vielleicht einmal verletzt oder so oder ausgelaugt von der Reise. Und das Schöne dabei ist, man sieht auch, dass dann praktisch der restliche Schwarm sich entschließt, wie können wir die denn unterstützen? Weil in dem Moment, wo die Kundschaften können sie nicht jagen, weil sonst fallen sie irgendwann, sind ihre Reserven verbraucht. Und dann entschließt sich der Schwarm zu sagen, okay, wir spenden oder geben einen Teil von dem, was wir jagen, oder wir jagen halt mehr, damit die sich auf ihren Job konzentrieren können. Das ist wirklich ein schönes Bild für mich gewesen.
Ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich bei Pinguinen so ist, aber zumindest habe ich das gelernt, dass die kein Futter teilen, nur die Eltern mit ihren Kindern, aber nicht untereinander.
Ja, oh ja, das
Und
wird schon so sein. Das kann ich mir gut
denke ich mal
vorstellen.
auch, dass es die biologische Wahrheit ist. Aber jetzt in dem Buch, und das ist natürlich sehr schön, weil das ist eine dramatische Veränderung, die sie ja
Genau.
überwinden müssen, wo dann der größte Widerstand auch, das haben wir noch nie so gemacht, wir können
Genau.
doch nicht unser Futter abgeben von unseren Kleinen und. Und wie sie das schaffen, eben über diese Jungen, über diese Kundschafter dann, weil ein paar machen es halt einfach dann. Und als die anderen sehen, okay, es funktioniert ja doch, dann
Ja.
kommt erst die Dynamik rein.
Sie
Das
hängen
ist
das
super.
ja an so einem Art Charity-Event auf, ja, wo sie dann
Ja.
sagen, wir machen ein Event und um die Kundschaft,
Ja.
also die jungen Helden zu ehren und jeder, der kommt, Eintritt 2 Fische. Und
Ja.
damit haben sie so einen Anlass. Und nachdem dann die ersten Ja sagen, können die anderen auch nicht Ja, nicht Nein sagen, weil auch die Kinder laufen da zu ihren Eltern und sagen, du hast du schon gehört, die und die haben das schon gemacht und dann sagen die Eltern, na gut, wenn es die machen, machen wir es auch. Und so entsteht eine Bewegung eigentlich, ja, schönes Bild.
Ja, das ist wunderbar. Also fällt mir jetzt auch so ein, das sollte man dann auch in so einem Unternehmen mal machen. Eintritt 2 Fische.
Ja, du willst cool sein und dein Held, dann bring 2 Fische mit.
Genau. Aber auch sehr schön, das kann man, das habe ich tatsächlich mal von einer Firma gehört, dieses, wie transportieren wir die Botschaft? Also mit Plakaten und wir erzählen es uns und wir haben Helden und die kriegen Plaketten. Ich habe mal in einer Firma gesehen, die haben das auch wirklich gezeigt auf einem Foto. Die haben sich Fußmatten ins Büro gelegt, wo
Okay.
hier drauf stand, Eingang zur Zukunft. Also weil
Wow.
da war ein Team, die haben sich um so ein Zukunftsprojekt gekümmert und dann hatten die
Okay.
um ihre Tische herum immer, da stand immer ein cooler Spruch drauf, hier wird es dynamisch oder hier gibt es Perspektiven. Und man musste immer, wenn man zu denen auf dem Arbeitsplatz gekommen ist, auf so eine Fußmatte drüber. Das fand ich
Ja,
ganz
schön.
witzig.
Aber auch ein schönes Bild, oder? Dass du in die Zukunft hineingehst. Ja, das ist.
Gut, und dann bei den Schritten jetzt für die Veränderung, die Sie hier noch beschreiben, natürlich wird auch besprochen, wie gehen wir mit den Hindernissen um. Also dass eben solche No-Nos, entweder schaffen wir es, sie zu integrieren, oder sie werden isoliert an der Stelle. Also dieser No-No wird tatsächlich dann vom Professor so lange zugeschwallt, dass er
Wird einer abgestellt, der ihn beschäftigen kann, und damit hat er nicht mehr diese negative Stimme in der Kolonie, ja, weil er einfach damit beschäftigt ist, dass er sich mit dem anderen unterhält, und das ist ein sehr schönes Bild. Ja, da muss man einfach dann irgendwann auch die Skeptiker ein bisschen auf die Seite holen, aber viele kann man ja integrieren, muss man sagen. Ich glaube, wenn eine kritische Masse entsteht, dann sind ja auch viele bereit, sich ja das näher anzuschauen, aber es gibt natürlich Leute, die sind stur und werden ihre Meinung einfach nicht ändern. Ja? Da muss
Ja,
man sich ja
genau.
das einfallen lassen, weil sonst das Projekt gefährdet ist. Ja.
Genau, und da haben Sie ja die schöne Geschichte von der Lehrerin,
Ja.
die erstmal die kleinen Pinguine in Angst und Schrecken versetzt, weil sie Schauermärchen erzählt, was jetzt alles
Ja.
Schlimmes passiert. Und da ist immer, also Kommunikation ist immer der Schlüssel. Und dann reden Sie halt mit der und sagen Sie, warum erzählst du denn diese Geschichten? Und sie sagt, ja, sie hat halt Angst, dass sie ihren Job verliert als Lehrerin, weil wenn sie woanders ihre Kolonie haben, dann braucht es sie ja vielleicht nicht mehr. Und dann natürlich brauchen wir dich und noch mehr
Ja.
brauchen wir dich. Und dann wird sie damit eingefangen ins
Und
Netz.
was mir auch gefallen hat in diesen Schritten der Veränderung, ist einerseits das Thema, dass du eben Leuten auch Handlungsfreiräume gibst, also außerhalb der vielleicht starren oder Ablauforganisation, die es immer gegeben hat. Und dass du, ich denke, das weiß man aus dem Change Management generell, dass du einfach schauen musst, dass du kurzfristig rasch Erfolge erzielst, einen herzeigbaren Erfolg. Da geht es auch nicht um den Mega-Durchbruch, sondern geht es um dieses, da wird so dargestellt, ein junger Pinguin findet einen Eisberg, der ziemlich genau den Erwartungen entspricht und auch groß genug ist, um die Kolonie zu beherbergen. Und dieser kurzfristige Erfolg wird da so schön dargestellt, und da gibt es eben auch dann die Auszeichnungen für die Helden, die da jetzt die Kundschafter sind. Und ich denke, das ist etwas, wenn ich mir anschaue, wie viele Projekte wirklich hängen über Jahre, dann sind die oft genau an diesem Punkt gescheitert, dass sie zu komplex aufgestellt sind auf langfristig, und dass eigentlich dieses kurzfristig erlebbare, positive Erlebnis, dass das einfach vergessen wurde, auch darzustellen, erstens einmal zu erreichen, aber auch darzustellen. So ein überschaubarer, ein Stück Kuchen sozusagen, das man sich herausarbeitet und wo man nicht auf Perfektion achtet, sondern man sagt, das ist ein Riesenschritt, wir haben was erreicht, damit eben auch die restliche Mannschaft sagt, aha, da geht was weiter und das ist doch die richtige Idee.
Ich denke auch, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man den anderen, die jetzt noch nicht involviert sind, aber die das beobachten, so dieser, ich sag mal, die mittlere Masse, die noch unentschlossen ist, bin ich jetzt dafür oder dagegen, warten wir erstmal ab, dass man denen zeigt, ja, es passiert was, hier gibt schon mal, wir zeigen schon mal, dass es Erfolge in die richtige Richtung gibt und dann lassen die sich auch bewegen aufs Ziel hin. Ich finde, die Pinguin-Geschichte ist jetzt, um diesen Change-Management-Prozess zu
Ja.
verinnerlichen, hervorragend. Wird auch in dem Buch nochmal aufgezeigt, wie man dann mit einer Gruppendynamik, also wie man das über Team-Meetings installieren kann. Also da ist ja dann das Kapitel dann zum Abschluss. Insofern finde ich das ganz hilfreich. Und bei den Erdmännchen, wie gesagt, ist es von den Veränderungsschritten mehr oder weniger identisch. Es hat nur noch ein paar andere Nuancen.
Ja, aber ich glaube, auf die kommt es total an. Auf die kommt es total an, weil ich denke, es ist ja dahinter steht ja dieser Kotter als Veränderungsguru sozusagen, und die Strategie ist ja, denke ich, glaube ich, mittlerweile sehr bewährt. Aber hat für mich eine große Nuance im Unterschied, dass da wird eben dargestellt, zum Beispiel eine große Organisation, in dem Fall diese Erdmännchenherde oder Kolonie, mit, glaube ich, 150, mit 150 Familienmitgliedern, wenn man so möchte, die super organisiert ist und die, wo alles bis ins letzte Detail passt. Da gibt es trainierte Wachen und alles Mögliche. Und die haben eine plötzlich große Veränderung in der Zukunft, die ganz schnell herbeikommt. Also gibt es Nahrungsmittelknappheit und es regnet eine Ewigkeit nicht und wird dadurch immer heißer. Und da kommen auch Fressfeinde immer mehr. Das heißt, diese große Veränderung, auf die dann, und da sieht das sehr schön in der Geschichte, dass die große Organisation nicht darauf vorbereitet ist, das zu handeln. Es beginnt dann mit dem, passt nicht zu uns, haben wir nie gemacht. Warum willst du überhaupt eine neue Idee finden? Wir haben keine Regel dafür. Wir haben keine Methode dafür. Und die zweite Geschichte, das erinnert mich ein bisschen so an Startups, wo sehr flexibel gehandelt wird. Jeder hat seine Freiräume, die sehr stark über eine Vision führen. Und die große Organisation führt aber über Regeln und Methoden. Und das kommt für mich sehr, sehr schön raus, wie unterschiedlich diese Welten sind und wo sie genau an ihre Grenzen stoßen.
Ja, und das finde ich auch das Tolle bei den Erdmännchen. Also erstens, der Originaltitel von heißt ja gar nicht, ich weiß gar nicht, was Erdmännchen auf Englisch heißt, aber der Originaltitel heißt ja That's not how we do it here.
Ah,
Also,
okay.
ne? Er bezieht sich auf diese organisierte große Organisation, die eben sich nicht verändern kann in dem Moment, weil so haben wir es noch nie gemacht. Und was Aber was ich wirklich gut finde, ist, es zeigt erstens das Scheitern der hierarchischen Organisation, der reglementierten Organisation. Es zeigt aber auch das Scheitern der unhierarchischen Organisation. Die scheitern ja
Ja.
auch. Das fand ich bemerkenswert, weil normalerweise werden diese Startups ja immer als die können alles hingestellt und nur so funktioniert. Dieses agile und schnell scheitern und ausprobieren, das wäre der Himmel auf Erden. Das ist es eben nicht, weil denen fehlen diese Regeln, wenn sie eine gewisse Größe überschreiten. Das ist die
Genau,
wichtigste Botschaft aus dem.
das kommt schön raus. Also das ist eine, wo die starre Organisation, die nicht auf große Veränderungen reagieren kann, weil sie eben so Methoden, Prozess und regelgläubig ist. Da wird nur was gemacht, was in einem Prozess drinsteht, alles andere wird nicht gemacht. Und einem anderen, was so ein bisschen Startup-mäßig ist, da sind ja, glaube ich, am Anfang nur 12 überhaupt in dieser Herde gewesen, in dieser kleinen, die alle versprengte von unzufrieden waren in großen Organisationen. Und die genießen diesen Freiraum und diese Vision. Und dadurch, dass sie dort auch viel erreichen, dass sie Gegenmaßnahmen entwickeln, wie sie Ideen zulassen, werden sie plötzlich attraktiv. Und es werden immer mehr Erdmännchen hören das und kommen immer mehr zu ihnen. Und plötzlich, ich glaube, bei denen ist die Zahl 50 oder sowas, wo sie dann plötzlich an eine Grenze stoßen, wo man merkt, aha, sie sind nicht mehr in der Lage, dieses kreative Chaos, wenn man so möchte, diese kreative Individualität zu handeln und kommen auch in massivste Probleme hinein. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr schön rausgearbeitet, dass nichts die absolute Wahrheit ist, sondern dass von beiden die Vorteile, wenn man die nützt, und das ist ja dann so der Spannungsbogen, wenn man beide Seiten nützt und beide Vorteile vereint, dass man dann eigentlich eine sehr, 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 sehr schlagkräftige einerseits Organisation hat, aber auch ein Unternehmen, das auf Veränderungen sehr gut und sehr schnell reagieren kann.
Und da ist nochmal schön rausgearbeitet der Unterschied zwischen das operative Geschäft, das
Ja, genau. Genau.
Management, ne? Also dein Tagesgeschäft, das braucht Regeln, das braucht Checklisten, das braucht Prozesse und Systeme. Und das neue, das Veränderungsgeschäft, das strategische Geschäft, wenn du so willst, das ist dann die Führung. Das braucht das Agile, das Ausprobieren dürfen, das auch mal einen falschen Weg einschreiten, aber dann wieder zurückrudern. Und es braucht auch dieses Inspirierende, dieses Motivierende. Also da brauchst du jemanden wie Lena, die eben in diesem jungen Clan da die Anführerin ist, die nicht durch Regeln oder durch Hierarchie führt, sondern durch ihre Vision.
Ja, und das ist ja sehr schön, wo die neu dazukommen, die von dem alten Clan da weggegangen sind. Und da geht plötzlich, dann fragt er, ich hätte eine Idee, die würde ich gerne mit Lena besprechen. Wie bekomme ich denn einen Termin bei ihr? Und dann sagt er, da geh einfach hin. Und dann sagt sie, na, coole Idee, probier das einfach aus. Und da ist er ganz erstaunt, weil er ist in der Welt dieser Prozesse und dieser Methoden groß geworden. Und sagt, da brauche ich da eine Aufgabenbeschreibung. Nein, aber wenn ich es ausprobieren soll, dann mache ich das. Und das ist schon, dass da, und das ist dieser kreative Freiraum, der dort möglich ist, dass der einfach viel, viel mehr Ideen bringt. Aber unterm Strich auch und das ist das, was du gesagt hast, das Tagesgeschäft, das Ablaufgeschäft, das muss standardisiert sein, damit man eben auch mit in der Firma übertragen mit den geringstmöglichen Kosten sehr schnell durcharbeiten kann. Aber sobald du auf ein neues Terrain stoßt, kannst du das mit den geregelten Mechanismen nicht mehr lösen. Und das kommt da sehr schön raus, weil einfach dann zum Schluss die Geschichte eben darum geht, dass eine Erdmännchen Weibchen, das eigentlich als erstes weggegangen ist von der großen Kolonie, macht sich dann auf, um mit diesen Erfahrungen in die alte Organisation zurückzukommen. Und dort ist interessanterweise der Schmerzpunkt schon so groß, dass sie ihr wirklich zuhören. Weil das haben sie vorher nicht gemacht. Da ist der Schmerzpunkt und Verluste durch die Dinge so groß, dass sie zuhören. Und dass sie dann beginnen, einfach beides irgendwo zuzulassen und sagen, aha, da haben wir Vorteile in der Ablauforganisation, da braucht man Kreatives. Und diese beiden Welten, das erlebe ich auch in meinem, ich bin in so einem Unternehmernetzwerk auch, da gibt es ganz große Philosophiefragen zwischen einerseits Ablauf da organisiert und andere sagen, na, wir sind ja dezentral organisiert, wir brauchen das Kreative. Und das ist fast ein Richtungsstreit und in Wirklichkeit braucht es auch hier beides.
Ja, genau. Das steht auch, jetzt weiß ich gar nicht, in welchem der Bücher steht es. Wir müssen die Meister des Großen und werden.
Ja, genau. Es braucht beides und es darf beides sein. Und das ist das große Und. Ich hab interessanterweise am Wochenende, am Freitag bei einer Tagung teilgenommen in Deutschland und da hat ein Keynote-Speaker gesprochen. Das Interessante war, wo er gesagt hat, wenn man jetzt Probleme betrachtet, sind sie entweder kompliziert oder komplex. Und komplizierte Probleme kann man mit Regeln, Prozessen, Abläufen, Stellenbeschreibungen und so weiter super lösen. Und das, was aber in der Praxis passiert, ist, wenn ein komplexes Problem auftaucht, das eben viele Einflussfaktoren hat, wo man nicht genau weiß, aus welcher Richtung der Wind weht, wie man es in Österreich so sagt, dass wir dann versuchen oder versucht sind, das, was wir kennen, nämlich die Ablaufprozesse, auf dieses komplexe Problem zu stülpen und uns dann wundern, warum wir das komplexe Problem nicht lösen können. Und auch das war für mich so richtig plakativ. Ja, genau, das braucht beide Welten, wenn wir heute modern und erfolgreich führen wollen.
Bei den Erdmännchen hat es bei mir noch viel mehr Bilder im besten Sinne ausgelöst als bei den Pinguinen, weil zum Beispiel das Bild von dem einen Jungen in der Wache, der
Ja.
sagt, wir müssen auf den Baum klettern und mal von oben die Perspektive
Ah,
und
jo,
dann sehen
genau,
wir
ja.
auch großartig, weil das natürlich diese Adlerperspektive ist ja auch generell eine gute Idee. Und wo dann eben der Wachenchef sagt, das haben wir noch nie gemacht, auf dem Baum wird nicht gestiegen und du bleibst unten. Und dann sogar, das ist ja das Tragische dann an der Stelle, dass er sagt, wir steigen nicht auf den Baum und dann macht er das trotzdem, um das Volk zu schützen. Und dann wird er rausgeschmissen nach dem Motto, du hast die Disziplin nicht befolgt, du hast die Regeln verletzt. Das wurde ihm dann negativ ausgelegt und
Ja.
das gibt einem dann echt auch nochmal zu denken, so nach dem Motto, ja, was so ein regelbasiertes Werk dann auch an Auswirkungen hat,
Also,
die man sich
das
eigentlich
ist eine
wünscht.
interessante Geschichte, die du da noch einmal rausarbeitest, weil das Interessante ist, und das ist, erinnert mich so an die Berufspraxis, die ich auch hinter mir hatte in verschiedenen Firmen, der hört sich seinen Vorschlag nicht einmal an. Der sagt nur, du hast gegen die Regel verstoßen, wir steigen nicht auf den Baum. Der wollte ihm sagen, da sehe ich viel weiter und da sehe ich Gefahren früher. Dazu kommt er gar nicht mehr, weil er zuerst die Regel verstoßen. Nachdem er es dann offenbar wiederholt, ist dann irgendwann Schluss und sagt, okay, wenn du die Regel nicht einhältst, dann bist du nicht mehr Teil der Mannschaft. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist so schön rausgearbeitet, dass man durch dieses Übertreiben von Prozessen, Methoden, von Beschreibungen, wenn man da nur das exekutiert, dann sieht man einfach die Anzeichen nicht oder man kriegt eben genau die Ideen, die verschiedene Leute haben, nicht. Und die hören dann aber auch auf, und das ist auch erlebte Praxis, die hören auf, Vorschläge zu machen, weil sie genau merken, sie stoßen dann an der Grenze, A, wenn es nicht angehört, B, stehen sie als Revoluzer da. Und irgendwann kriegst du die besten Ideen aus der Mannschaft nicht mehr, weil dann alle sagen, na gut, wenn sie das nicht hören wollen, dann sage ich es halt nicht. Und das ist schade, weil
Genau.
so viel Potenzial damit liegen bleibt.
Und das erleben wir immer wieder. Und dann ist es ja das Schade, weil die Guten gehen dann. Also das wird ja auch genau in dieser Geschichte so schön
Genau.
berichtet. Die Guten
Ja.
gehen
Die
und
Guten gehen
suchen halt
zuerst.
woanders ihr Glück. Was ich aber noch, also dann sind wir eh schon von der Zeit her wunderbar, sehr schön fand, ist dann wirklich bei den Erdmännchen diese Übertragung von, und der ganze QM-Prozess ist ja abgebildet.
Ja,
Wenn du dann,
natürlich.
ja, und dann trefft sich die Gruppe einmal im Monat und dann besprechen die
Genau.
neue Ideen. Es gibt natürlich keine neuen Ideen, aber besprechen dann, wie sie ihre Checklisten noch verbessern können und dieses und jenes. Ich dachte mir, dieses Bild von Erdmännchen, die ein QM-Treffen haben, das
Ja,
ist so
also
genial.
das allein ist ein Schmunzeln wert und auch das zeigt wieder mal so richtig, wie stark so eine Fabel sein kann als bildhafte Darstellung. Weil wenn du das jetzt nur sachlich beschreiben würdest, ja, wenn du dann einen Blog schreibst oder sowas, dann sagen sie, okay, ja, weiß ich eh. Aber da diese Pointe herauszuarbeiten mit dieser Geschichte, ja, insofern ist die Fabel natürlich gut, weil ich selber war gespannt, das Erd bin ich im Prinzip, hast du mir ja vorgeschlagen als drittes in dem Trio. Und ich war jetzt dann wirklich gespannt, was jetzt da anders wird, weil ja dann dieser Veränderungsguru, der Kotter steckt da hinter diesen Büchern letztlich. Und das war wirklich eine ganz andere Qualität und spiegelt auch ein bisschen das, so wie du davor gesagt hast, den Zeitgeist wieder. Ja, das heißt, die letzten 5, 6, 8 Jahre, da ist ja was anders passiert als noch vor 10 und 20 Jahren. Und insofern ist es lesenswert, auch das durchzuschauen, weil du immer verschiedene Aspekte hast. Es ist zwar die Struktur des Veränderungsprozesses die gleiche, aber du siehst genau einerseits, wie du bei den Mäusen für dich selber was rausfinden kannst und schaust, dass du selber deine Veränderung managst. Bei den Pinguinen geht es immer um eine große Veränderung in der Zukunft in einer großen Organisation und bei der Mäuse, bei den Erdmännchen zeigt man eben ganz krass den Unterschied zwischen großen Organisationen und vielleicht jetzt Startup-Organisationen oder so. Und wie man eigentlich aus beiden Welten lernen sollte, damit man erfolgreich ist.
Ja, das war jetzt eine hervorragende Zusammenfassung nochmal der
Oh.
drei Bücher, Herr Lorenz. Und insofern, ich hoffe ja sehr, dass spätestens 2026 dann eine weitere Fabel kommt für dieses Jahrzehnt. Mal gucken, mit welchen Tieren uns Kotter dann überrascht und vergnügt und natürlich auch zum Nachdenken anregt. Insofern sage ich, danke, Karl-Heinz, es war wieder eine große Freude, diese Fabeln mit dir zu besprechen. Und
Herzlich gerne. Danke auch für den Vorschlag. Vor allem was das Erdmännchen betrifft, habe ich selber wieder sehr, sehr viel gelernt. Und ich war sehr gern da und freue mich auf ein Wiedersehen und auf ein Wiederhören.
genau, also danke und bis zum nächsten Mal.
Alles Gute.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.